Hoffnungsvoll, das ist unser Thema von heute. Und da wollen wir ein bisschen anschauen miteinander. Ja. Unverhofft kommt oft. Die Redewendung kennt ihr wahrscheinlich. Vor etwa einem Jahr ist bei mir ein Leistenbruch entdeckt worden. Und ich habe mit meinem Arzt, gezeigt und der hat gesagt, ja, mach so lang wie möglich nichts. Und da war mir noch gerade recht gewesen. Ich habe gehofft, dass ich die Operation ein bisschen rauszögern kann, so lange, bis meine jüngste Tochter Joanna nicht mehr im Traglingsalter ist. Und ich habe einfach gehofft, dass ich da den erst dann, wenn sie nicht mehr so viel lüpfen können, machen könnte. Es ist anders gekommen. Wo sich der Bruchsack, das ist da, wo der so ein bisschen rauskommt, da bei einem Leistenbruch, wo der zum zweiten Mal nicht mehr eindrückbar war in die Bauchhöhle, habe ich dann gefunden, ja mal, jetzt sollte ich wahrscheinlich mal da zeigen, weil eigentlich hat der Arzt gesagt, wenn das passiert, musst du auf einen Notfall. Und es ist das zweite Mal passiert und dann habe ich gefunden, also, dann gehst du jetzt auf einen Notfall und bin auf Menziken und bin dort in der Zwischenstunde. Und am 5 vor 5 kam der Doktor und hat gesagt, ja, da müssen wir sofort operieren, aber wir können es nicht hier machen. Am 5 Uhr geht der Operationssaal zu. Dann, mein Hoffnungslevel ist ein bisschen geschwunden, he? Man kann sich vorstellen. Dann haben sie geschaut, wo kannst du hin. Schlussendlich bin ich auf Luzern, dort ist das ganze Rössli-Spiel von vorne losgegangen, mit allen Abklärungen, mit allen Amnesen, alles sagen, was ist und so. Und schlussendlich ist der Bruchsack wieder zurück in den Bauchraum. Und am 9 Uhr zu oben, oder nach den 9 Uhr, haben sie gesagt, ja, also dann machen wir nichts, sie können heim. So bin ich also unverrichteter Dinge heimgegangen. Aber, ja, und habe so ein bisschen gedacht, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. He? Immerhin haben sie mir dann gerade relativ gleich einen Termin für die OP geschickt. Und haben dann gesagt, okay, am 1. Mai kannst du kommen. Und am 1. Mai bin ich dann also hoffnungsvoll und ruhig in das Spital gefahren auf Luzern mit dem Auto und habe mich dann operieren und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Und jetzt sind 2 Wochen verstrichen und langsam darf ich wieder lüpfen, weil man müsste ja sich ein bisschen schonen nach so einer Operation. Ich bin dankbar, ist alles gut gegangen und darf jetzt eben auch mein Töchterchen wieder aufheben. Wir beschäftigen uns als Lenzkirche mit unseren Werten, die wir eben da vorne auch sehen. Und die Werte haben wir ja zusammen erarbeitet, über mehrere Monate miteinander angeschaut, gewälzt. Isabel hat schon gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Hoffnungsvoll. Und ihr seht die schöne Kerze, die hier brennt. Und ihr denkt, ich nehme da auch noch eine mit. Die brennt nicht nur, sondern russet auch. Also falls ihr ein bisschen Kratzen im Hals spürt, dann ist es die Kerze. Aber heute erzähle ich nicht über das Licht. Das wäre ja eigentlich noch passend. Über das habe ich erst im letzten Dezember, am 14. Dezember, predigt. Jesus als Licht. Wer also das erwartet hat, schaut oder hört die Predigt vom 14.12. nach. Ich klammere also heute das Thema Licht aus. Und gleich, die brennende Kerze ist ein Symbol für Hoffnung, ein Symbol für Licht. Und einer von unseren Leitsätzen ist eben, dass wir eine hoffnungsvolle Gemeinschaft sein wollen in Zeiten von der Angst und vom Egoismus. Und wir wollen eben miteinander unterwegs sein, miteinander die Hoffnung leben. Aber was ist denn eigentlich Hoffnung? Was ist Hoffnung? Ich finde es immer wieder spannend, ein bisschen zu schauen, was eigentlich die Wissenschaft zu so Sachen, so Glaubensthemen. Und häufig deckt sich es eigentlich noch ganz gut mit dem, was uns die Bibel erzählt. Die Wissenschaftler finden dann heraus, was die Bibel eigentlich schon lange davon hat. Ich bin auf einen Wissenschaftler gestoßen, den Dr. Andreas Kraft. Der ist Dozent an verschiedenen Universitäten und ist Hoffnungsforscher. Er erforscht also, wie sich Hoffnung und Zuversicht auf das Leben der Leute auswirkt. Und er führt jährlich eine Internetumfrage durch und erarbeitet daraus sogenannte Hoffnungsbarometer. Das ist eine ganz spannende Sache, das Hoffnungsbarometer. Es zeigt eben die aktuellen Hoffnungen der Schweizerinnen und Schweizer auf. Und ich finde es eigentlich noch cool, weil im Gegensatz zum Sorgenbarometer, das es auch gibt, ist es doch einiges lösungsorientierter. Für den Andreas Kraft, für den Wissenschaftler, ist Hoffnung ein Wunsch, zuerst einmal. Ein Wunsch nach einer wertvollen Zukunft. Weiter ist die Überzeugung, dass diese wertvolle Zukunft umsetzbar möglich ist. Und es ist auch das Vertrauen auf das, dass es innere oder äußere Ressourcen gibt, die da helfen dabei. Also, der Wunsch, die Überzeugung, das Vertrauen geben zusammen Kraft zu handeln und trotz Hindernissen und Rückschlägen voranzukommen. Finde ich mega eindrücklich, die wissenschaftliche Erklärung von Hoffnung. Und Leute, das sind ja eigentlich Begriffe, die wir von unserem Glauben sehr gut kennen. Vertrauen, Überzeugung, kann man auch sagen, ja, Glauben. Und Wunsch, das ist eben die allgemeine Hoffnung. Also, die Wissenschaft sagt da ganz Ähnliches, wie eben auch die Bibel. Hoffnung ist also nicht einfach irgendwie naiver Optimismus. Blauäugig sieht Tag ausleben und ein bisschen sagen, ja, es kommt schon gut. Hoffnung ist etwas Handfestes. Und laut der Wissenschaft ist die Hoffnung eben auch ganz zentral für unser Wohlbefinden. Der Andreas Kraft sagt sogar, es ist der wichtigste Faktor dafür, dass wir in unserem Leben Sinn sehen. Und wer Sinn im Leben hat, der ist psychisch und physisch gesünder, man sagt auch resilienter und kommt besser durch schwierige Zeiten. Hoffnung, so sagt es auch die Wissenschaft, ist ganz wichtig für uns Menschen. Wir wissen, ich glaube, Gott ist unsere Hoffnung. Und der Benni hat am letzten Sonntag den Wert wertschätzend uns näher gebracht. Er hat uns erklärt, dass Gott allen Menschen, wie sie auch immer sind, einen unveräußerbaren Wert und eine Würde geschenkt hat. Das kann uns niemand nehmen. Wir sind wertvoll und gewürdigte Menschen. Und Leute, ich glaube, Gott war extrem hoffnungsvoll, als er uns Menschen geschaffen hat. Gott war hoffnungsvoll, nicht blauäugig, als er uns geschaffen hat. Weil Gott hat ja gewusst, was wir kommen. Er hat gewusst, dass wir Menschen uns leider häufig nicht so wertschätzend behandeln. Und dass wir auch Gott nicht immer wertschätzen. Er hat gewusst, dass wir seine wunderbare Schöpfung, sein unglaubliches Kunstwerk, das er geschaffen hat mit dem Universum, teilweise werden zerstören. Und gleich hat Gott wollen, dass es uns Menschen gibt und hat uns hoffnungsvoll geschaffen. Weil Gott, unser Gott, ist ein Gott von der Hoffnung. Und er hat in uns Menschen Fähigkeit zu hoffen eingelegt. Man könnte sagen, Hoffnung ist ein Teil von unserer DNA. Die Bibel erzählt die hoffnungsvolle Geschichte von Gott mit uns Menschen. Und Gott ist und bleibt uns Menschen gegenüber hoffnungsvoll. Wenn er an uns denkt, hat er Hoffnung. Er hat uns nämlich trotz all unseren Unzulänglichkeiten noch nicht aussterben lassen. Das wäre möglich gewesen. Aber Gott hat uns nicht aussterben lassen. Im Gegenteil, er liebt uns noch immer und er will uns mit seiner Gegenwart beschenken. Gott ist Hoffnung und Gott schenkt Hoffnung. Das Problem ist ein bisschen, dass wenn es uns Menschen gut geht, dass wir das Gefühl haben, dass wir gar keine Hoffnung brauchen. Wenn uns ziemlich sicher eine wertvolle Zukunft erwartet, dann haben wir das Gefühl, ja, für was müssen wir denn hoffen? Auf was sollen wir hoffen, wenn wir schon alles haben? In der Situation vom Überfluss wird die Hoffnung leider schnell zum Wunsch nach mehr oder sogar zu der Gier. Die Hoffnung ist nicht mehr Hoffnung, sondern es wird so Gier. Ich will mehr, ich will mehr, ich will das noch und dieses noch und zapp. Das ist eine grosse Gefahr, wenn es uns schon gut geht, dass es in Richtung Gier geht. Aber wenn es schlechter geht, dann kann die Hoffnung auch wieder wachsen. Und es ist noch verrückt, dass wir Menschen manchmal so schwierige Ereignisse brauchen, sei es im persönlichen Leben oder im Weltgeschehen, dass wir uns wieder überlegen, ja, was hoffen wir denn? Wo ist denn unsere Hoffnung? Wir wünschen uns dann wieder eine wertvollere Zukunft. Und suchen nach den Ressourcen, um trotz Hindernis und Rückschläge voranzukommen. Das haben auch die Juden mehrfach erlebt. Zum Beispiel im 6. Jahrhundert vor Christus. Dazumal haben sich viele Juden von Gott abgewendet. Ganze Haufen haben die Aschera, eine Göttin, eine Gottheit von den Nachbarvölkern verehrt. Gott hat probiert, die Leute zurückzuholen. Er hat probiert, die Leute wieder zu sich zu holen. Er hat probiert, wieder mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber viele haben es gar nicht wollen. Gott hat durch den Prophet Jeremia zu den Menschen geredet und hat gesagt: Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der noch am Bach gepflanzt ist und Jahr für Jahr Früchte trägt. Aber Menschen hören nicht auf Gott. Sie scheinen den Gott von der Hoffnung nicht zu brauchen. Sie haben ja alles. Sie brauchen ja nichts. Und dann? Ja, dann kommen die Neubabylonier und erobern das Reich, das Südreich Juda, wo die Juden dann gelebt haben. Sie zerstören Jerusalem und den Tempel. Den Tempel, der Ort, wo sich eigentlich die Juden lange Zeit Gott ganz nachgefühlt haben. Aber der Tempel macht keinen Sinn mehr, wenn niemand mehr auf Gott hören will. Alles wird zerstört. Viele kommen um. Viele werden verschleppt auf Neubabylonien. All die, die noch an Gott glauben, auch von denen werden verschleppt. All denen geht es nicht gut. Und all die, die eigentlich Gott ganz treu gewesen wären, fühlen sich verloren. Es verlässt sie die Hoffnung. Da zeigen die Versen aus Klagelieder 3, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf Gott ist weg. Meine Not ist gross, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und gleich muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. So ist diesen Menschen gegangen. Null Hoffnung. Null Kraft. Nicht einmal mit dem Wunsch und der Überzeugung und das Vertrauen, dass es besser kommt. Es war eine ganz schwierige Situation. Und gleich, wenn wir weiterlesen, kommt gleich wieder Hoffnung auf. In dieser scheinbar aussichtslosen, hoffnungslosen Situation taucht gleich wieder ein bisschen Hoffnung auf. Weil Gott hat uns ja hoffnungsvoll geschaffen. Er hat da in uns eingelegt. Und gewisse Juden erinnern sich an Gottes Zusagen. Und so heisst es weiter in den Klagelieder 3. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihrer halte ich trotz allem fest. Deine Güte hat kein Ende. Dieser Barmen hört nie auf. Es ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue. Darum setze ich meine Hoffnung auf dich, weil du bist alles, was ich brauche. Wir sehen hier die Wende von tiefster Not, von Hoffnungslosigkeit. Langsam geht es wieder ab. Langsam kommt wieder Hoffnung auf. Gewisse von diesen Juden, die verschleppt worden sind auf Neubabylonien, haben wieder auf Gott gehofft und haben ihn wieder angefangen wertschätzen. Und jetzt kommt wieder der Wunsch nach einer wertvollen Zukunft. Und die Überzeugung, dass durch Gottes Hilfe da umsetzbar ist. Und Gott redet wieder zu seinem Volk durch den Prophet Jeremia. Wenn 70 Jahre für das babylonische Reich durch sind, werde ich nach euch schauen und mein gutes Wort erfüllen und euch an den Ort, also auf Jerusalem, auf Israel zurückbringen. Weil ich weiss ja, was ich mit euch vorhabe, sagt Gott. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das sind doch wunderbare Verse. Gott erfüllt die hoffnungsvolle Zusage jetzt nicht einfach mit dem Fingerschnippen. Wäre mir ja möglich. Könnt einfach machen, wupp, und alles wäre wieder perfekt. Aber wenn es so wäre, dann würden wir Menschen so schnell wieder vergessen, was Gott gemacht hat. Und so schnell hätten wir das Gefühl, ja, es ist ja unser Verdienst. Da haben wir gemacht, da haben wir erreicht. Wir brauchen die göttliche Hoffnung ja gar nicht. Aber Gott ermöglicht den Menschen, den Juden, wieder nach Jerusalem zurückzukommen. Er hilft ihnen, die nötigen Ressourcen aufzutreiben. So kommen sie beim Wiederaufbau vom Tempel und der Stadtmauer trotz Hindernissen und Rückschlägen für sie. Das als ein Blick ins Alte Testament. Aber Hoffnung für uns als Christen bedeutet noch viel mehr. Jesus verewigt die Hoffnung. Durch Jesus schenkt uns Gott noch eine viel größere Hoffnung. Die Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit Gott. Jesus kommt auf die Erde, stirbt für uns am Kreuz, wird wieder lebendig. Und Jesus verspricht in Johannes 11, 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Petrus, einer von seinen ersten Nachfolger, beschreibt die Hoffnung folgendermaßen: Gott sei gelobt, der Vater von unserem Herr Jesus Christus. In seinem grossen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, perfektes Erbe, das Gott für uns im Himmel parat hat. Durch Jesus wird die Hoffnung durch die Ewigkeit erweitert. Jesus verewigt die Hoffnung. Und er will uns helfen, hoffnungsvoll zu leben. Ja, dank dieser Hoffnung reden und handeln Nachfolgerinnen von Jesus offen und mutig. Das passt ganz vielen Leuten nicht. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus werden verfolgt. Der Paulus und der Silas zum Beispiel sind geschlagen worden und in die sicherste Zelle vom Gefängnis gerührt worden. Was dann passiert, lest es Isabel vor aus Apostelgeschichte 16.
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen, sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher fragte sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet«, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen.
Danke vielmals. Ja, das eine hoffnungsvolle Geschichte, eine eindrückliche Geschichte, was Hoffnung eben auch kann bewirken. Oder wie es einfach jemandem geht, der Hoffnung hat. Der Paulus und der Silas gehen ganz anders mit dieser scheinbar hoffnungslosen Situation um, als ihre Gefängnisaufseher. Und da wollen wir jetzt miteinander noch ein bisschen anschauen. Gut, also Paulus und Silas, abgekürzt PS, die haben einfach ein bisschen mehr PS gehabt, ein bisschen mehr Hoffnungs-PS. Das war natürlich super gäbig in dieser Situation. Also PS und der Gefängnisaufseher. Die sind ganz unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen. Ja, gemeinsam statt einsam. Das ist der erste Punkt, den wir anschauen. Der Paulus und der Silas sind zusammen im Gefängnis. Also, die sind gemeinsam unterwegs. Gemeinsam. So, gemeinsam. Da hilft. Da hilft. Sie beten gemeinsam, sie loben gemeinsam, sie leben gemeinsam ihre Hoffnung. Sie helfen einander, hoffnungsvoll zu bleiben. Durch das ist die Hoffnung viel stärker, als wenn sie eben alleine oder einsam wären. Zusammen geht es besser. Die Hoffnung ist stärker, wenn wir zusammen auf Hoffnung leben. Das bestätigt auch der Wissenschaftler, der Andreas Kraft. Das hast du aber sicher auch schon erlebt. Wenn uns jemand hilft, hoffen, fällt uns Hoffen leichter. Darum ist es wichtig, Menschen zu haben, die mit uns hoffen. Wo uns helfen, hoffen. Solche Hoffnungshilfe wollen wir sein. Es ist so wichtig, dass wir füreinander und miteinander hoffen. Auch in scheinbar hoffnungslosen Situationen. Natürlich hilft uns auch unser dreieiniger Gott zu hoffen. Wir dürfen immer wieder ihn bitten und sagen, hey, hilf mir hoffen, bist du meine Hoffnungshilfe. Zum Beispiel können wir Römer 15, 13 beten. Gott von der Hoffnung, erfülle mich mit Freude und Frieden im Glauben an dich. Heiliger Geist, lass deine Hoffnung in mir immer grösser werden. Amen. Das ist ein Gebet, wo wir uns immer wieder können, an der Hoffnung oder eben auch an Jesus ausrichten. Der Gefängnisaufseher hat keine Hoffnungshilfe und hat irgendwie auch das Gefühl, er müsse mit dieser Situation alleine fertig werden. Und da führt es zum nächsten Punkt. Positiv statt negativ. Der Paulus und der Silas bleiben trotz ihrer scheinbar hoffnungslosen Lage positiv. Sie fokussieren sich auf das Gute, das niemand nehmen kann. Gottes Nähe. Gott ist dir noch, wo du auch immer bist, in welcher Situation auch immer bist. Er ist und bleibt dir noch. Und das kann dir niemand nehmen. Sie glauben auch fest daran, dass Gott ihre Situation verbessern kann. Der Paulus schreibt da mal einmal im Brief an die Römer so: Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis und betet ausdauernd. Sich dankbar im Guten zuwenden, empfiehlt auch die Wissenschaft. Der Gefängnisaufseher, bei dem ist es etwas anders. PS, Paulus und Silas, die sind eben positiv. He? Der Gefängnisaufseher ist da eher negativ eingestellt. Und in seiner Situation gerät er in eine richtige Negativspirale. Er glaubt, dass die Gefangenen geflohen sind. Er befürchtet, dass er für das verantwortlich gemacht wird, dass er vielleicht sogar umgebracht wird, weil er nicht recht können auf seine Gefangenen schauen konnte. Er kommt zu der Überzeugung, in seiner Hoffnungslosigkeit nicht mehr weiterzuleben. Hey Leute, das ist ganz krass, was da in einer kurzer Zeit passiert. Die Negativspirale, die der Mann immer tiefer runter lassen. Und schließlich entscheidet er sich, ich bringe mich um. Allein wäre der Gefängnisaufseher nicht aus dieser Negativspirale rausgekommen. Er hat den Paulus gebraucht, der ihm wieder Hoffnung schenkt. Wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir vielleicht sogar in so einer Negativspirale sind, dann ist es so wichtig, dass wir uns Hilfe holen. Dass wir nicht das Gefühl haben, wie der Gefängnisaufseher, ich muss das alleine schaffen. Allein ist häufig keine gute Idee. Auch wenn es vielleicht am Stolz und an was auch immer kratzt, aber Hoffnung braucht Hilfe. Braucht Hoffnung und man muss sich Hilfe holen, wenn man eben hoffnungslos ist. Ansteckend statt abschreckend. Der letzte Punkt. Der Gefängnisaufseher spürt die Hoffnung von Silas und Paulus. Und er lässt sich anstecken. Er fragt sogar, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Irgendwie spürt er, hey, ich bin so tief gefunden, nicht nur wegen dem Erdbeben, sondern auch sonst geht es mir irgendwie nicht so gut und ich brauche Rettung. Und er fragt, er holt jetzt Hilfe. Das ist so wichtig. Was muss ich machen, um gerettet zu werden? Der Paulus und der Silas erklären ihm dann Gottes rettende Botschaft. Und er lässt sich taufen. Aber nicht nur für einen Gefängnisaufseher, sondern auch für Silas und Paulus hat die Geschichte vorab ein Happy End. Sie werden nämlich entlassen, sie werden freigelassen und ja, müssen nicht mehr dem Gefängnis unten schmoren. Nicht allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus ist es so gut gegangen. Nicht alle sind ihren Verfolger entkommen. Verfolger wollen nämlich Menschen vom Glauben an Jesus abschrecken und töten viele Gläubige. Stirbt er da auch die Hoffnung? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, die göttliche Hoffnung lässt sich nicht auslöschen. Die göttliche Hoffnung lässt sich nicht töten. Auch wenn seit 2000 Jahren immer wieder irgendwelche Herrscher probiert haben, die göttliche Hoffnung, den Glauben auszulöschen, es ist ihnen nicht gelungen. Die göttliche Hoffnung ist geblieben. Auch in ganz schwierigen Situationen. Auch wir dürfen uns immer wieder von dieser göttlichen Hoffnung anstecken lassen. Und wir dürfen hoffnungsvoll sein und andere anstecken. Es ist mir bewusst, dass ich in einer Predigt nicht alle Aspekte von Hoffnung können ansprechen. Vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann mal eine Predigreihe zum Thema Hoffnung. Mir ist nämlich bewusst worden beim Vorbereiten, wie vielschichtig die Hoffnung auch ist. Zum Schluss noch dies. Wir gehen im Sommer in die Ferien, und zwar in Gamark. Und jemand von den Lenzkirchen ist auch gerade dort oder gerade dort und hat das besondere Symbol, wo in der Gamark überall zu sehen ist, im Status gehabt. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Und das einfach noch zum Schluss als Gedankenstütze. Das ist das Symbol, das man in der Gamark an vielen Orten findet. Glauben, das Kreuz, Hoffnung, der Anker, dass wir verankert sein dürfen in Jesus und Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und die drei gehören irgendwie ganz nah zusammen. Ich bete. Gott von der Hoffnung, danke vielmals, dass du uns hoffnungsvoll geschaffen hast. Danke, dass wir durch Jesus auf ein ewiges Leben bei dir hoffen dürfen. Erfüll du uns mit Freude und Frieden im Glauben an dich. Heiliger Geist, lass deine Hoffnung in uns immer grösser werden. Hilf uns, hoffnungsvolle Menschen zu sein und andere mit deiner Hoffnung anzustecken. Amen.